HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Marcel Ophüls, Vater-Sohn. Gastgeber Johannan Schelliem. Marcel Ophüls, erzählen Sie mir von Ihren ersten Erinnerungen an Frankfurt, von Ihren ersten Erinnerungen an die Familie Oppenheimer.
Das wird nicht sehr lange dauern. Ich habe keine Erinnerung an Frankfurt, weil das Engagement meiner Eltern in Frankfurt sehr schnell zu Ende ging und ich glaube, ich 6 Monate alt war, wie wir Frankfurt verlassen haben. Und Frankfurt habe ich erst kennengelernt und auch nur sehr oberflächlich nach dem Krieg. In den 50er Jahren. Ich habe keine Erinnerungen an Frankfurt. Was ich sagen kann, was für ein lustiger und freier Mensch für seine Zeit mein Vater war. Einmal waren wir zusammen in Wien und er fuhr in seinem offenen Wagen durch Wien und blieb plötzlich vor einem Hotel stehen. Und sagte zu mir, Zeven, so nannte er mich, Zeven, siehst du bist zwar in Frankfurt geboren, aber hier bist du entstanden.
Ihr Vater, Marcel Ophüls, war ein sehr freier Mensch. Ja. Wie hielten Sie es mit dem Judentum? War das eine jüdische Familie? Hatten Sie Bar Mitzwa? Gab es Chanukka, Pessach?
Alles nicht. Meine Mutter war nicht Jüdin. Auch andere im Leben von meinem Vater, der also in Hinsicht auf Frauen ein sehr freies Leben führte.
Ein treuer Liebhaber war, aber da kommen wir später.
Ein sehr engagierter, sagen wir mal, Liebhaber. Das heißt, wenn er geliebt hat, hat er jedes Mal auch dran geglaubt, an die Liebe. Wenn auch nicht für sehr lange Zeit. Nein, meine Mutter war blond, mit blauen Augen, wie es so schön im weißen Rassel heißt. Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schaue. Und keine Bar Mitzwa. Mein Vater war nicht gläubig, überhaupt nicht.
1933, im Januar ist die Machtübernahme. Im Januar 1933 waren Sie 5, Sie waren auch noch 5, als Kaufknecht bei Juden die Scheiben zu Bruch gegangen sind von der SA. Wann sind Sie geflohen? Sind Sie geflohen? Sind Sie ausgereist? War das für Sie als Kind ein Abenteuer, eine Bedrohung?
Ich wusste doch gar nichts davon. Meine Eltern waren nicht so blöd, mich in diese Ereignisse einzuweihen, um Gottes Willen. Später, wo die Bedrohungen handfester wurden und man tatsächlich sehen konnte, die Synagogen, die gebrannt haben oder die Scheiben, die eingeworfen wurden. Aber das kam ja später. Mein Vater kam aus einer an sich reichen jüdischen Familie auf Seite seiner Mutter, also Bamberger, das waren Konfektionen für Männer, Bamberger und Herz in Leipzig, in München, in Frankfurt und so weiter. Also komischerweise nur in Berlin nicht. Es gab Bamberger und Herz überall. Aber mein Vater, wie auch andere Filmemacher wie Fritz Lang, wie Leute, die ihr Gepäck, wenn ich mich so ausdrücken darf, in ihrem Gehirn hatten und nicht in irgendwelchen Geschäften, denen war es leichter, über Nacht auf Rat von Freunden, die meinten, Max, jetzt ist Zeit abzuhauen, bleib nicht da, jetzt wird's gefährlich, reise über irgendeine Grenze. Dieser Rat kam oft von Leuten, die im selben Beruf waren und die näher an entweder selber Nazis waren oder mit Leuten arbeiten, die in der Nähe der Nazis waren, und die merken, jetzt muss man denen helfen, wegzukommen. Das gab's.
Ihr Vater hatte mit Gustav Gründgens noch gearbeitet.
Ja.
Vor seiner Ausreise hier in Berlin war nach Schnitzlers Liebelei,
ja,
der Film präsentiert worden, großer Erfolg. Wie hat sich Gustav Gründgens verhalten Ihrem Vater gegenüber?
Gustav Gründgens, die erste Arbeit, die mein Vater in Frankreich finden konnte, und zwar sehr schnell, war eine sogenannte französische Fassung von Liebelei. Und da gab es einen Teil der ursprünglichen, die dann Zeit hatten oder Lust hatten oder die noch kommen wollten, vielleicht um meinem Vater zu helfen. Und sagen wir mal, dass der Gründgens nicht dazugehörte. Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Nach dem Krieg gab es wieder Kontakt. Und die letzte Theaterinszenierung von meinem Vater war Der tolle Tag in Hamburg, im Thalia Theater in Hamburg. Ein Riesenerfolg, ein Unwort, also von Beaumarchais Hochzeit. Und da war der gastgebende Intendant Gustav Gründgens.
Max Ophüls, wir gehen mal zu dem aufwachsenden Sohn. Erzählen Sie mir, Marcel Ophüls, von Hollywood, von Ihren Begegnungen. Ist das da ein internationales Haus, in dem die Menschen, die man heute als Stars ansieht, als große Schriftsteller, Bert Brecht und andere, in Ihr Haus kommen und
Nein.
Sie jung Sie kennenlernen?
Nur Kortner, der ins Haus kam, und ein enger Freund war in Hollywood und dadurch auch für mich irgendwie eine Art geistiger Onkel war Kortner, der also ja sehr viel älter als mein Vater war, 10 Jahre älter, glaube ich. Nein, ansonsten, mein Vater hat, wie auch andere Väter im Showbusiness, versucht, mich von dieser Welt fernzuhalten, solange er konnte. Und nur der Kreis, der engere Kreis von deutsch-jüdischen Emigranten, von denen kannte ich einige, und vor allen Dingen und in erster Linie Bert Brecht. Ich hatte das Privileg, bei ihm öfter in Santa Monica mit meinen Eltern zusammen zu sein, aber sonst nicht.
Wie war das Verhältnis? Was haben Sie
von... Er mochte mich.
Es ist ja auch ein Mensch, der die Wirklichkeit gefiltert hat. Verfremdungseffekt, die Bühne, der Zugriff auf Geschichte, das sind alles Dinge, wo Bert Brecht einige Jahrzehnte des bundesdeutschen Theaters geprägt hat.
Ganz gewiss, ja. Auch wenn Verfremdungseffekt... Über solche Sachen hat er nie mit mir gesprochen, soweit ich mich erinnere kann. Ich hätte es damals auch gar nicht verstanden. Ich war noch zu jung und zu klein. Nein, er sprach mit mir über viel direktere Sachen. Verfremdungseffekt, ja, das ist ein bisschen so wie die Montagetheorie. Ich glaube, ich persönlich glaube nicht sehr an solche Theorien. Aber das tut nichts zur Sache. Nein, er hat mir zum Beispiel erklärt, dass es eigentlich nur ein paar Themen im Leben gibt, über die man schreiben kann. Dass immer wieder dieselben Themen sind und dass es deshalb so etwas wie Plagiat gar nicht geben kann, weil man sowieso zum Plagiat verurteilt wird.
Was ist Ihr Thema geworden?
Das ist mir nicht bewusst, ein Thema zu haben. Ich arbeite halt an Filmen, die halt auf mich zukommen.
Das ist schön, die auf Sie zukommen. Es gibt auch ein Foto in Ihrem Band, meines Vaters Sohn. Da sitzen Sie am Schreibtisch und jeder, der an seinem Schreibtisch arbeiten muss, weiß, was das heißt. Und dann schreiben Sie drunter, ich weiß nicht, ob süffisant, warten auf die Inspiration.
Ja, das natürlich, das ist ein bisschen als Witz gemeint, aber auch nicht. Es ist in der Tat oft, vor allen Dingen beim Dokumentarfilm, wo man so abhängig ist von dem Material, was man gefilmt hat und dann nicht immer weiß, wie man es zusammenbringt, dass man wartet, dass das Schicksal einem hilft, dass der Zufall einem hilft und einem irgendwas bringt, was einem weiterbringt, ja.
Was hat Sie an der Regie gereizt, Marcel Uffels? Sie hatten ja dann große Lehrer.
Vor allen Dingen mein Vater war der große Lehrer, der Ausschlaggebende, was Regieberuf betrifft. Es kam nicht plötzlich auf mich los, jetzt muss ich Regisseur werden. Nein, ich ging zum Film eigentlich zunächst mal, weil ich studiert hatte und Philosophie studiert hatte und dann zum Punkt kam, wo ich keine Lust mehr hatte und Arbeit suchte und sie dann gefunden habe.
Erinnern Sie sich an die Arbeit bei John Huston?
Ja, das war eine sehr lustige Zeit. Er war sehr lustig. Es dauerte ja nicht sehr lang. Ich war nur Assistent für die Außenaufnahmen von Moulin Rouge, die in Frankreich gedreht wurden. Weil ich eben auch mehrere Sprachen, weil ich das Englisch und Französisch sprach. Und
das war 1952, 7 Jahre nach dem Krieg.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr es war. Und damals haben diese großen amerikanischen Filme ganz Paris übernehmen können und als Dekoration. Und es war halt ein sehr reicher Film. Und der Huston hat mich eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, mit seinen Private Jokes, mit der Ausführung seiner Witze. Er hatte sehr viel Witz. Allerdings einen etwas grausamen Witz, wo man also das, was er ausführen muss, wirklich als Assistent vorbereiten musste.
Give me one.
Die Gorilla-Geschichte. Er war sehr neugierig, glaube ich, wie alle großen Regisseure, die immerzu beobachten, was um sie herum passiert, die einen großen Beobachtungssinn haben. Und da Moulin Rouge die Geschichte von Toulouse-Lautrec war, also ein Zwerg, war ein Double vom José Ferrer, der in den Totalen, manchmal war es so, dass da der auf den Knien laufende Ferrer, der hatte extra so Stiefel angefertigt gekriegt, die vom Knie abgingen und dann verschwand er hinter einem Wagen in einer Nahaufnahme, also in einer relativ nahen Aufnahme, und dann in der Totalen, also kam auf der anderen Seite der Zwerg rausgelaufen. Und diesen Zwerg hat den Huston sehr interessiert und beschäftigt, und der Huston hat also mit dem Zwerg Gespräche geführt und wollte wissen, was denn der Zwerg macht im Leben, wenn er nicht der Double ist von Toulouse-Lautrec. Und der Zwerg erzählte ihm, dass er oft als Gorillamensch auftrat. Und es gab jemanden in dem Team, der meistens im Hotel blieb, weil der Huston ihn engagiert hatte und dann, wie es zu dem Film kam, ihn nicht mehr brauchte. Das war ein großer Fotograf von Farbe, also ein Farbfotograf, der für Life arbeitete, Elliot Ellishoffen, und den er in einer Bar in New York getroffen hatte und dachte, der würde ihn brauchen. Als und dann hat er Houston aber einen sehr großen Kameramann gefunden, einen englischen, und brauchte ihn nicht mehr. Und Elliot wurde zum Prügelknaben vom Houston. Und wie wir Medrano treten, also in dem großen Zirkus, wo der Toulouse-Lautrec ja sehr viele gemalt hat, sehr weltberühmte Malerei, hatte Houston sich ausgedacht, diesen Gorilla-Menschen als Gorilla in den Käfig von den Gorillas zu bringen, hinter dem Zirkus, da wo die wilden Tiere tatsächlich sind. Und dann den Elliot kommen lassen, um ihn angeblich um Rat zu bitten wegen irgendwelchen Farbproblemen, die gar nicht vorhanden waren. Und hat ihn im Gespräch zu diesem Käfig geführt. Und dann ging die Käfigtür auf und der Gorilla kam raus. Es war ein grausamer Witz, weil die ganze Crew wusste, was da los war. Und wir alle konnten dann beobachten, wie die Todesangst vor dem Gorilla auf den armen Elliot halt diese Wirkung hat. Und so gab es also mehrere Witze, die inszeniert wurden. Und ich war komischerweise derjenige, den der Houston ausgesucht hatte, um sich um diese Witze zu kümmern. Also nicht wirklich eine, wenn man so will, eine filmische Erziehung, nein.
Dann spielen wir am besten Singing in the Rain, weil in unserer Sendung, in dieser Sendung Doppelkopf, gibt es drei Musikstücke,
ja,
als kleine Pause.
Ja.
Und ich weiß, dass Sie Fred Astaire lieben.
Ja, aber der ist nicht in Singing in the Rain.
Das ist Gene Kelly.
Ja.
Ah, jetzt haben Sie mich schon wieder ertappt. Dann spielen wir trotzdem Singing in the Rain.
Na ja, gut.
Weil mich erinnert er an die Grausamkeiten von Clockwork Orange, wo diese Hooligans den Bürger zugrunde richten, zu den Takten von Singing in the Rain.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
Das war Singing in the Rain im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Gastgeber Johann Schelljem, zu Gast Marcel Ophüls. Marcel Ophüls, erinnern Sie sich an die Zeit in Frankreich, an Ihre Zeit der Flucht, an die Pyrenäen?
Ja, natürlich, ja.
Erzählen Sie.
Wie wir aus der Falle rauskommen konnten, dann zu später Stunde, weil mein Vater ja in der französischen Armee auch gedient hat, war an der Mittelmeergrenze, wo ja zu dieser Zeit der Walter Benjamin sich das Leben genommen hat, war schon die Gestapo in Porbou, also an der Grenze, ja natürlich, und auf der Atlantikseite auch. Und deshalb hatte mein Vater sicher aufgrund von guten Ratschlägen einen kleinen Zug gefunden, der von Po ausging und ganz steil rauf in die Pyrenäen fuhr, an diesen herrlichen französischen Dörfern vorbei, von denen ich meinte, sie nie wiederzusehen. Und ich war damals ein völlig integrierter französischer Junge. Und es war, das schöne deutsche Wort, es war meine Heimat geworden.
Sie waren 13 Jahre alt.
Ja, immerhin, ja. Und da ging es ganz steil rauf und dann in Spanien war die Guardia Civil und Franco. Man hat den Zug gewechselt und diese Landschaft an diesem herrlichen Tag, wo wir darauf waren, hat mich emotional sehr, sehr stark geprägt damals und mitgenommen. Und ich habe mich, viele Jahre habe ich nach dem Krieg diese Eisenbahnstrecke gesucht und dann eines Tages auch zufällig, mehr oder weniger durch Zufall, gefunden, die verrosteten Teile dieser mit Unkraut übersiedelt, diese verrosteten. Und habe mir dann gedacht, hier möchte ich wohnen. Und habe es dann auch getan.
Gehen wir zu einem ganz anderen Kapitel. Hotel Terminus. Dafür haben Sie den Oscar bekommen?
Ja.
Wie begann diese Geschichte für Sie? Wann begann dieser Dokumentarfilm?
Ich arbeitete damals ab und zu und habe so kurze Essays geschrieben für eine Wochenzeitung in den Vereinigten Staaten. Die heißt The Nation. Und nachdem der Barbie festgenommen war in Bolivien, hatte mich der Chefredakteur von The Nation angerufen, ein paar Wochen danach, ein Freund von mir, Eric Nawaski, und gesagt, ob es mich interessieren würde, für die Nation die Gerichtsverhandlungen zu covern. Das interessierte mich auch. Und das war der ursprüngliche Plan. Und dann kam aber der Prozess nicht. Sehr viel später rief mich ein junger amerikanischer Produzent an, um mir einen Stoff anzubieten, den ich keine Lust hatte zu machen oder wenig Lust hatte. Und dann hat mich gefragt, was machen Sie im Moment eigentlich? Da sage ich, ich schreibe über Barbie und den Prozess. Und da sagte er, ja, das ist doch ganz faszinierend, darüber könnte man auch einen Film machen. Und aus dieser Reihe von Umständen entstand dann schließlich der Film.
Hatten Sie zu diesem Zeitpunkt von Claude Lanzmann Shoah gesehen?
Nein, Shoah sah ich, wie ich von den ersten Außenaufnahmen aus Bolivien zurückkam. Das war auch aufgrund von einem Auftrag von American Film, das war eine andere amerikanische Zeitschrift, die mich beauftragte, darüber eine Kritik zu schreiben. Und da bin ich dann und habe mir Shoah angesehen. Ja.
In Bolivien waren Sie zeitweise in Lebensgefahr, wenn ich das so verstanden habe, dass Sie niedergeschlagen worden sind. Das war dann in Rio vorher.
Ja,
die Adresse,
ja, wie ich habe die Aggressoren ja nicht gesehen. Also ich war jedenfalls ohnmächtig, dreiviertel Stunden lang. Wie es geschah und wer es getan hat, weiß man natürlich nicht. Ich kann da nicht behaupten, dass ich... Nein, nein. Das war eine unsichere Sache, ja.
Aber wie sind Sie da herangegangen, Marcel Ophüls, an das Leben, an die Taten eines Verbrechers wie Klaus Barbie, eines Menschenschlechters, der in einer Zeit gelebt hat, in der es ganz normal war und Staatsräson, Juden zu ermorden, auf eine fabrikmäßige Weise? Was haben Sie da gefühlt?
Gefühlt, man hat da eine ganze Ansammlung von Gefühlen, die auch wechseln von einem Tag zum anderen, je nachdem, was auf einen zukommt. Und immer sie wieder neu und von der anderen Seite auf einen zukommt. Ursprünglich war mein Gedanke, dass ich zuerst mal den Prozess filme und dann sehe, aufgrund von Rückblenden die Leute, die im Prozess drin sind, dann sehe, wohnen. Und da der Prozess nicht kam, musste gedreht werden. Und da ging ich einfach davon aus, eben seine Karriere zu verfolgen. War an sich eine ziemlich einfache Entscheidung.
War es schwierig, die Kontakte zu bekommen, mit den Menschen zu sprechen?
Ja, es war nicht schwierig, Leute zu finden, wie auch im Prozess dann der Fall war, die überlebenden Opfern und ihre Familien, die waren natürlich bereit und willig, um Gerechtigkeit zu versuchen, im Leben zu erreichen oder irgendein Gefühl von, dass man mit der Vergangenheit irgendwie zurechtkommen kann. Was die Opfer betraf, war es nicht schwer. Sehr schwer war es, Leute, die anderen Kontakte, freundschaftliche oder mit Barbie im Leben hatten. Also,
alte Nazis?
Ja, natürlich. Ja. Oder auch Komplizen in Bolivien, wo Geschäftsleute oder die Leute, die mit dieser Karriere, weil der Name, das war auch das Schwierige an dem Projekt, weil der Name Barbie allein, wenn man also sagte, das durfte man an sich gar nicht, man muss das irgendwie umgehen, zu sagen, dass man einen Film über Barbie macht. Weil das Wort Barbie, der Name Barbie, hat bei den meisten Leuten, also außer den Opfern, wie gesagt, ein Fluchtmittel. Das hat die Leute zur Flucht getrieben. Damals. Ja.
Sie haben aber immer wieder das Vertrauen von Nationalsozialisten bekommen. Wenn ich mich nicht irre, Albert Speer hat Ihnen private Dokumente gezeigt. Sie durften bei ihm drehen. Gab es da Gefühle oder war die Linse Ihr Filter, durch die Sie dokumentieren wollten, was alle nicht sehen wollten?
Ja, es ist schon so, dass wenn man so einen Film macht, es zunächst mal darum geht, etwas Interessantes und Bedeutungsvolles, wenn man so will, vor die Kamera zu kriegen und vor der Kamera zu und möglichst viel zu kriegen vor der Kamera. Und im Fall von Albert Speer war das eher leicht, weil er sehr entgegenkommend war.
Narzisstisch?
Narzissistisch?
Narzisstisch, ja.
Nein, das war eigentlich nicht mein Gefühl. Das wird ja auch in dem Film gleich von Anfang an klar gemacht. Er wurde ja, nachdem er aus Spanner raus konnte, hat er hunderte von Interviews gegeben. Also es war für ihn keine große Premiere, ein Interview zu geben und fiel ihm auch weiter gar nicht schwer. Die Sache mit den Filmvorführungen, das kam im Gespräch einfach deshalb, weil er, wie auch einige anderen hohen Nazitieren, ein großer Filmfan war. Das war Hitler ja auch und Goebbels auch. Die haben sich sehr viel mit Film beschäftigt. Und er wollte mir eigentlich zunächst mal nur zeigen, dass die Amerikaner und Technicolor nicht die einzigen waren, die ersten 16mm Farbaufnahmen gemacht haben, sondern dass er und seine Leute das mit AFGA auch gemacht hatten und auch mit guten Resultaten. Er wollte eigentlich nur mit mir darüber reden und hat mir dann ganz spontan seine eigenen Home-Movies vorgeführt.
Aus dem Obersalzberg, aus der Residenz von Hitler?
Ja, ja.
Mit Eva Braun?
Ja. Eva Braun ist nicht dabei, in dem, was er mir gezeigt hat. Das ist nur seine Familie beim Skilaufen und seine Kinder mit dem Schlitten. Seine Kinder mit dem Schlitten und er, der hinfällt weil er nicht sehr gut Ski läuft. Ja. Das hat er gezeigt und dadurch entstand dann überhaupt das Gespräch, was hat man gefilmt am Uwe Salzberg. Dann hat er mir auch noch Schwarz-Weiß-Film von den ganzen hohen Industriellen, der Porsche und die anderen und der Siemens, die also auch hochkamen. Und das zeigte er mir dann von sich aus.
Marcel Ofwils, welche Musik spielen wir jetzt?
Nun, wenn man sich nicht weiter weiß und diese Frage schnell gestellt wird, kann man immer sagen, eine kleine Nachtmusik, weil das ist ein bisschen neutral.
Das Ende der kleinen Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart, Köchelverzeichnis 525, spielen wir, dirigiert von Sir Neville Mariner mit der Academy of St. Martin in the Fields, das Rondo. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Marcel Ofwils, Vater, Sohn. Gastgeber Johann Schellje. Marcel Ofwils, wem sitze ich gegenüber? Sitze ich einem Ingenieur gegenüber? Ich frage nach der Montage, nach der Arbeit, nach der Arbeit. Das heißt, sitze ich einem Ingenieur gegenüber mit vielen Plänen? Sitze ich einem Kind gegenüber? Einem Abenteuerreisenden im Geiste, der seine Katherin wahnsinnig macht, weil ihm auf irgendeiner Filmrolle die letzten 15 Sekunden einfällt und die arme Katherin muss ja haptisch diesen Film abwickeln. Ja. Und dieser Mensch insistiert dann mit seinem Querkopf und seinem Dickschädel auf dieser Szene.
Dass
und
ich sie nicht fantasiert Fassung. Habe, diese Einstellung, sondern dass es sie tatsächlich gibt. Das ist nicht mal so sehr eine aus fachmännischer Sorge, sondern einfach, dass ich nicht gerne Lüge bestraft werde, dass ich gerne zeige, dass das, was ich meine, existiert, auch tatsächlich existiert. Ja.
Ingenieur oder Abenteurer?
Ach, ich glaube, zum Filmemachen überhaupt, ob Dokumentarfilm oder Spielfilm, muss man verschiedene Rollen gegenüber den anderen, mit denen man arbeitet, hintereinander auf sich nehmen oder spielen.
Mit Genuss?
Nicht immer. Man ist, glaube ich, wenn Sie von Genuss sprechen, man ist, glaube ich, freier und es ist lustiger und deshalb auch mit mehr Genuss verbunden, wenn man das Privileg hat, mit Schauspielern zusammenzuarbeiten. Als im Dokumentarfilm. Aber letzten Endes macht man halt das, was kommt.
Welches ist Ihr liebster Spielfilm, den Sie gedreht haben? Denn Sie haben ja erst Spielfilme gedreht.
Aber nicht sehr viele. Die Auswahl ist da schnell. Ich habe einen Film gemacht, der Erfolg hatte, auch kommerziellen Erfolg hatte. Eine Komödie mit Jean Moreau und Belmondo, Gerd Fröbe. Da eine Gaunerkomödie, ein bisschen mit dem Gedanken halt von diesen amerikanischen Komödien da der 40er Jahre. Und in Deutschland hieß es Heißes Pflaster, hatte an sich Erfolg und ja, das ist ein Film, den ich gerne möge. Es gibt, weiß Gott, andere Filme, die ich lieber mag. Hunderte.
Marcel Ophüls, ein Film von Ihnen, der mich hat verzweifeln lassen, war, als ich über den Nürnberger Prozess gearbeitet habe, der Reichtum dieses Films und auch die Eindringlichkeit, mit der Sie ein ganzes Kaleidoskop, eine Vielstimmigkeit von Menschen, die zum Nürnberger Prozess Aussagen machen, nicht nur zum Prozess, sondern auch zu Fragen der Moral. Und ich will auf eins hinaus, auf diese Provokation der Political Correctness, auf diese Transzendierung von Dokumentarfilm, weil das eher eine Gesetz ist ja, halt dich zurück, lass den Akteur reden, lass ihn das zeigen und Schluss, du bist das Auge.
Ja, aber das ist in der Tat die allgemeine Einstellung, auch besonders im Fernsehen gewesen, viele Jahre lang, diese Idee, dass die Kamera etwas Objektives ist und dass man in diesen objektiven Cinema Verité, diese Einstellung ist doch inzwischen aber sehr veraltet. Und ich glaube, dieser falsche Anspruch auf Objektivität, der eigentlich nur ein Deckname war für Neutralität, auf die Redakteure sich berufen haben, um sicherzugehen, dass keine Stellungnahmen stattfinden. Ich war unter anderen Dokumentarfilme, wie Fred Wiseman und einige, viele andere eigentlich, habe ich mich sehr früh versucht, von diesen Klischees frei zu machen. Ich glaube nicht an den Begriff von Objektivität. Ich glaube, das, was man als Objektivität bezeichnet oder bezeichnen möchte, doch nur ein Zusammengefehl von verschiedenen Subjektivitäten.
Geben Sie mir einen Rat. Was würden Sie einem jungen...
Verlangen da sehr viel.
Ja, ich weiß, dass Sie es können. Was würden Sie einem jungen Dokumentarfilmer heute in der Zeit der 1000 möglichen Medien raten, wie soll er mit den obskuren Objekten seiner Begierde, wie soll er mit den Landschaften, den Menschen, den Szenarien umgehen, die er dokumentieren, die er auf die Leinwand heben will? Was würden Sie ihm raten?
Vorsicht.
Ça veut dire?
Vorsicht, je größer und durch Internet grenzenloser rohe Informationen auf einen zukommen, desto wichtiger ist es und schwieriger, glaube ich, es zu verarbeiten und in irgendeine Denkstruktur, in irgendeine Dramaturgie, in irgendeine Erzählungsform unterzubringen. Sehr, sehr gefährlich, sehr schwierig, und da ich das alles auch gar nicht mehr sehr gut überblicke und beherrsche, ich hätte große Angst davor, wenn ich als junger Mensch in diese Welt geworfen würde. Große Angst. Ich würde vielleicht ganz hilflos reagieren.
Sind Sie im Alter jüdischer geworden? Gläubiger?
Nein. Ich bin nicht gläubig. Also jedenfalls nicht in dem Sinn, den Sie meinen. Was mir immer wieder, aber das ist ja nicht, weiß Gott, nichts Originelles. Das geht, glaube ich, für Millionen und Millionen von unseren Zeitgenossen Da gibt es ein Zitat von Woody Allen einerseits, von Einstein andererseits. Vielleicht tut das etwas beitragen, ich weiß nicht. Woody Allen meinte irgendwo, if God exists, wenn es Gott gibt, gibt es viel, wofür es sich bei uns entschuldigen müsste. So in etwa, glaube ich mal. Und Einstein meinte irgendwann, und das empfinde ich auch, die Kreation ist so unwahrscheinlich schön, vielfältig schön, dass man sie sich schwer ohne Kreator vorstellen kann. Das sind keine außergewöhnlichen Gedanken. Jeder, glaube ich, der ein bisschen Gefühl fürs Leben hat, empfindet ähnliche Gedanken. Nur eine Lösung zu diesen Gedanken. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo Religion an sich etwas sehr Gefährliches geworden ist. Etwas Mörderisches. Und das sollte einem auch viel zu bedenken geben.
Welche Musik spielen wir zum Ausklang, Marcel Ophüls?
There'll be a new sun up in the new sky. Vorhin haben sie danach gefragt und den einen Musiker mit dem anderen verwechselt. Hier geht es um The Bandwagon, wo tatsächlich der Fred Astaire dabei ist. Aber der singt das nicht, sondern die Sitcharis oder Double von der Sitcharis. There'll be a new sun up in the new sky. Wir brauchen, glaube ich, in dieser schwierigen Zeit das Erscheinung von neuer, von frischer und neuer Sonne.
You're just gorgeous. Ganz, ganz herzlichen Dank, Marcel Ophüls. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Ancelli.